WDR 5. Eine kurze Geschichte von Waldehut und der Schleife von Dior.
Ich sah mich nie als Bildjournalistin, als Pressefotografin. Also diesen Weg konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich wollte Menschen, Länder schildern mit meinen Augen und Bücher machen. Also es war das Einzige, was sich lohnen würde, sich einzusetzen.
Eine erste Begegnung in Köln-Marienburg. Die kleine alte Dame hängt ihre rote Weste über den Stuhl, wirft sich einen hauchzarten Schal über die Schulter. Resolut streicht sie die kurzen grauen Haare aus der Stirn. Ihre Hände, die immer in Bewegung sind, begleiten jeden ihrer Sätze. Sie sprüht vor Energie.
Ich fand die Brücken, das fand ich so ästhetisch, also das hat mich so kolossal berührt. Da habe ich ihr gesagt, sie sollte einfach das Pendant bilden mit ihrem Körper. So.
Das Mannequin am Ufer der Seine trägt ein eng anliegendes, bodenlanges Kleid, pechschwarz. Die dunklen Haare sind streng zurückgekämmt. Ein kühler Blick unter starken Brauen. Die dunklen Steine des Brückenbogens lassen ihr gepudertes Gesicht noch heller leuchten. Es wirkt noch ferner und fremder. Den Oberkörper beugt sie ganz leicht nach hinten. Patricia. Das Star-Model der Pariser Couturiers ist elegant und selbstbewusst zugleich.
Ich bin was anderes als die anderen Modefotografen. Abendkleid vor der großen Oper, also wie es sich gehört, oder ein Cocktailkleid an der Bar. Und ich habe das nicht nötig gehabt, diese Rückbezüge von der Örtlichkeit. Ich habe es linear gesehen, von der Form her, von der Gestaltung her, der Robe.
In Waldehuts kleinen Zimmern stapeln sich Bücher. Papiere, Briefe, auch solche, die sie lange ungeöffnet liegen lässt, die von Ämtern und Behörden. Es könnten Rechnungen sein oder Mahnungen. Und überall Fotos. Ein gut aussehender großer Mann, ein weißer Schäferhund, lachende Menschen auf der Terrasse eines Ferienhauses, das warme Licht des Südens, Erinnerungen an ein bewegtes Leben.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
In den 50er Jahren hat Waldehut die Pariser Star-Mannequins vom Laufsteg auf die Straße geholt. Sie hat sie vor den Brücken fotografiert, vor dem Eiffelturm, zwischen Straßenkehrern und Flaneuren. Sie tragen Pailletten aus Muscheln und Nussschalen bei Jacques Fath zum Beispiel oder Schleifen und Rüschen bei Christian Dior. Dior und Fath sind die einflussreichsten Modeschöpfer der Nachkriegszeit. Sie machen die Frauen wieder schön und weiblich, mit sehr femininen Kleidern, vorgeführt von Mannequins wie Patricia und Lucie Daufard, genannt Lucky. Lucky ist la reine des Mannequins. Lucky ist eine kluge Königin. Sie gründet die erste Berufsgenossenschaft für Mannequins. Mit 41 Jahren stirbt sie an Krebs.
Die anderen waren auch sehr schön. Jede hatte ihren Stil. Heute ist das alles so kosmetisch gekonnt und sie sind zum Verwechseln oft. Da wird nur ein Typus dargestellt, aber mehr nicht eine Persönlichkeit. Und das waren damals eben doch Persönlichkeiten.
Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame.
Oui, mais après... Der Krieg ist gerade ein paar Jahre vorbei. Jahrelang haben die Menschen gespart. An allem, auch an Stoffen. Die Pariser Modeschöpfer gehen jetzt verschwenderisch damit um. Alles fließt, alles wird größer, weiter. Für ein einziges Kleid verwenden sie viele Meter Mousselin oder Samt oder Seide oder Organza. Ihre Traumfrauen sind Prinzessinnen, mit Oberteilen, die eng anliegen und die Büste betonen, mit schwingenden Tellerröcken, engen Bleistiftröcken.
Karl Lagerfeld kommentiert eine Modenschau aus den 50er Jahren.
Jacques Fath war ein Modeschöpfer, den ich besonders gerne mochte. Als Schuljunge hielt ich seine Kreationen für unerreichbar. Sie bedeuteten für mich Paris, Licht, Fröhlichkeit, Leichtlebigkeit. Dior bestimmte die Trends, aber Jacques Fath verkörperte das lebensfrohe Paris.
Jacques Fath kleidet Ava Gardner ein, Greta Garbo, Rita Hayworth. Er kreiert Röcke, die wie Blumenkelche aussehen, Röcke, in denen Frauen Fahrrad fahren können, weil das Benzin rationiert ist.
Wir bringen Ihnen das Interessanteste und Aktuellste aus allen Ländern der Erde in Bild und Ton. Fox, tönende Wochenschau.
Seit einer halben Stunde läuft die Modenschau bei Jacques Fath. Neun Mannequins führen in pausenloser Folge die Kollektion Frühjahr und Sommer 1952 vor.
Bereits 1947 hatte Christian Dior den New Look kreiert. It's quite a revolution, this new look. Amerikanische Modejournalistinnen bezeichnen den Stil als revolutionär. Frauen unnahbar wie Königinnen und zugleich unglaublich verführerisch. Wiedergefundene Weiblichkeit. Kaum eine andere Fotografin setzte diesen Look so perfekt ins Bild wie Walde Hut.
Was mich an den Bildern begeistert hat, war die Einfachheit der Bilder, auch hervorgerufen durch Schwarz-Weiß. Und die Schwünge und die ganze Form der Mode, also diese ganze Weiblichkeit, die da auch drin steckt, das hat mir sehr gefallen.
Horst Gläser, der Verwalter des Walde-Hut-Archivs in Köln.
Walde-Hut ist eine Dichterin mit der Kamera.
Helmut Gernsheim, Fotograf, Fotografiehistoriker und Sammler.
Dieses berühmte Bild von Ebedon, diese lange schwarze Seidrobe mit diesem Schal zwischen zwei Elefantenrüsseln. Und ich habe mir gesagt, das habe ich mir befohlen. Ich brauche keine Elefanten.
Walde Huts Fotografien sind mehr als Werbebotschaften. Ihre Fotos brachten das Flair von Paris in deutsche Modezeitschriften. Den Rhythmus der Zeit, die Träume und die Sehnsüchte. Und die Mädchen mit den abgewetzten Mänteln und den gestopften Strümpfen tauchten ein in die glamouröse Welt, die sie in den Wochenschauen und in den Hochglanzmagazinen sahen. Schöne Frauen, die ganz leichtfüßig auf hohen Pfennigabsätzen über das Kopfsteinpflaster von Paris schritten.
Ich war schon eigenartig und schwierig. Auf verschiedenen Ebenen hatte ich ja die Begabung. Die Musiklehrerin sagte, ja, sie muss Musik studieren. Die Deutschlehrerin, ja, Germanistik natürlich, aber Lehrerin wollte ich ja nicht werden. Wissenschaftlerin auch nicht, ich wollte ins Leben. Also Schauspielerin. Schauspielerin, das war mein ganz dringender Wunsch. Etwas darzustellen, aber natürlich große Rollen.
Ihre Augen leuchten. Wie sie da steht in ihrem Atelier. Charmant, exzentrisch, extravagant, auch noch mit 86. Da kann man sich gut vorstellen, wie sie einen ganzen Raum füllen, einen ganzen Saal in ihren Bann ziehen konnte.
Jetzt wurde ich aber nicht länger. Mein Wuchs kam nicht. Bühnenreif, nein, der Kopf ist ja groß genug, aber das andere...
Immer noch ist Walde Hut zierlich und schlank und sehr klein. Sie misst kaum 1,5 Meter.
Ich hatte eine sehr, sehr schicke Mutti mit wunderbaren Beinen, mindestens gleichrangig wie Marlene Dietrich. Und ich fand mich so doof, dass ich so kurze Beine hatte und wie ich aussah, so einen großen Kopf und so einen kleinen Körper. Ich wollte doch eine große, lange Person werden.
Statt auf eine Schauspielschule geht Walde Hut 1940 nach Weimar. Studiert von 1940 bis 1943 Fotografie bei Professor Walter Hege an der Staatlichen Schule für angewandte Kunst.
Ich neige zu Symbolhaftem. Eine Darstellung von etwas, was steht für anderes. Also eine Aussage zu kriegen, das steht dann für etwas.
Professor Hege stellt seinen Studenten die Aufgabe, den Herbst zu fotografieren. Walde Huts Kommilitonen schwelgen in Nebelschwaden, grau in grau. Walde Hut fotografiert ein Blatt.
Das ist doch Herbst. Also dieses Blatt sagt doch, warum liegt's denn da unten? Das ist Herbst. Geh schnell zurück, Kamera holen, Stativ. Das war ein schweres Einheitsstativ, ein ganz schweres. Und das war so ein Erlebnis. Die Mattscheibe ist ja blind. Also man sieht ja zunächst nichts, nur Leere. Ah, und dann kam auf einmal auf diese Mattscheibe dieses Blatt. Es war auch genau im Format auch richtig drin. Oh, grauer Himmel. Samstagnachmittag. Und so habe ich entwickelt und siehe da, ein gutes Negativ und ganz scharf, dieses Geäder. Und ich habe von allen Semestern den ersten Preis damit gemacht. Und das wusste ich dann von da ab auch. Wenn man gesiegt hat, dann ist es was anderes. Und ab da war ich eine besessene Fotografin. Ja.
...1943 legt Waldehut bei der Handwerkskammer in Weimar ihre Prüfung ab und findet sofort eine Anstellung bei der Firma Aqua in Wolfen.
Die Aqua wollte für ihre Geheimversuchsabteilung mal eine Fotografin haben. Also nicht nur Chemiker, Physiker, was war die Geheimabteilung?
Waldehut filtert Münchhausen, einen der ersten Farbfilme, die in der neuen Aquatechnik produziert wurden. Josef Goebbels persönlich hatte Münchhausen in Auftrag gegeben. Regie führte Josef von Bucky, Hans Albers spielte den Münchhausen. Erich Kästner, der von den Nazis mit Schreibverbot belegt worden war, hatte das Drehbuch unter Pseudonym geschrieben. Deshalb wird der Film nicht zu dem Propagandafilm, den Goebbels sich erhofft hatte. Dann sollte das Konzentrationslager Auschwitz in Aquacolor festgehalten werden. Der später in Nürnberg verurteilte Direktor der IG Farben, Otto Ambros, hatte sich 1942 persönlich bei Aqua dafür bedankt, dass die Firma sich liebenswürdigerweise bereit erklärt hat, Aufnahmen von der Baustelle Auschwitz auf Aquacolor-Negativfilmen zu entwickeln. Bis heute schweigt sich die Firmenleitung darüber aus. Später noch ein Auftrag von Adolf Hitler. Alle Decken- und Wandmalereien in Gebäuden, die durch Luftangriffe der Alliierten gefährdet waren, sollen mit der neuen Aquatechnik fotografiert werden. Waldehut geht mit ihrem Professor Walter Hege auf die Wartburg, fotografiert Fresken von Moritz von Schwind.
Ich bekam vom Luftfahrtministerium zum Beispiel oder anderen Instanzen, auch direkt aus dem Führerhauptquartier, besondere Aufnahmen. Das bekam ich in meine Hände. Ich war halt die Vertrauensperson. Also mein Urteil war eigentlich jeweils überall gefragt.
Waldehut wird zwei Filme von und für Adolf Hitler entwickeln, sehr private Aufnahmen. Eine Dame im Badeanzug, Eva Braun, und dazu ein paar hübsche, gut gebaute Jünglinge.
Ich war ja nie begeistert fürs Dritte Reich mit diesen Kundgebungen. Andererseits war für mein Empfinden in Esslingen, wo die Kommunisten unglaublich vorherrschten. Man war ja froh als Schulkind. Mit so 8, 9 Jahren, da war mein Schulweg über den ganzen Marktplatz hin. Man war froh, wenn man nicht gehauen wurde von diesen Schlägertypen, die mit Zigaretten im Mundwinkel und so Schlägermützen, beinahe wie sie heute wieder Mode geworden sind. Und so eben war auf einmal Sauberkeit, Frauen konnten ruhig spazieren gehen, wo auch immer, im Wald, oder man fühlte sich von niemandem mehr bedroht. Zu Anfang war es ja, dem Volk wird ja geholfen und Mütter konnten mit ihren Kindern Ferien machen oder die ganze Familie, das gab es doch zuvor überhaupt nicht. Und so eben war das für mich eigentlich sehr positiv. Und da ich ohne Geschwister aufgewachsen bin, ja, da war ich da mit den Gleichaltrigen oder Älteren beisammen. Man hat dann Lagerfeuer gemacht und Ausflüge, wo ich sonst nie hingekommen wäre.
Nach Kriegsende geht sie zurück nach Esslingen, eröffnet dort ein kleines Fotostudio. Sie fotografiert Wäsche. Stoffe für kleine Modefirmen aus dem Schwarzwald.
Le soleil qui se lève et caresse les toits et c'est Paris le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et c'est Paris.
In den 50er Jahren sind die französischen Modeschöpfer wieder zurück. Jeder, der an Mode interessiert ist, blickt nach Paris. Auch Waldehut. Sie erhält ein Angebot, in der Stadt an der Seine zu fotografieren. Sie schwärmt heute noch von der Pariser Zeit. Heimat ist dort, wo die Freunde leben, wo sie arbeiten kann. Sie verliebt sich in einen jungen, attraktiven Mann, den Kunststudenten Hans-Peter Fitz. Der liegt der extravaganten Schwäbin bald zu Füßen.
Paris, je reviens!
Hans-Peter war mein Chauffeur und er war ein großer, langer, drahtiger Mensch. Er war im Winter ja, verdiente er als Skilehrer, im Sommer Kajak fahren und an Bergklettern. Er war immer neben mir und sah, was ich sehe oder brauche. Und Die Star-Mannequins wollte ich ja nehmen. Ich hatte ja keine Fotomodelle nehmen wollen, weil ich spürte bei den Präsentationen, wenn es so knistert, und hatte auch eine Gabel, dass ich dafür auch ein Auge hatte, worauf es ankam. Und dann bekam ich Kleider, die andere nicht rausbekamen. Bekam ich. Er wusste die Plätze und ich sage, ach, da hätte ich eigentlich gerne Säulen. Da wusste er, ja, wo gehen wir da hin? Und fuhr natürlich wie ein echter Pariser fährt. Also da kriegte man auch immer noch einen Platz für meinen kleinen Opel. Und die Star-Mannequins haben das tatsächlich für mich gemacht in großen Abendroben.
Eine schöne Frau flirtet aus dunklen Augen direkt mit der Kamera. Schwarztöne bestimmen das Bild. Nur ihr Gesicht ist hell geschminkt. Ein schwarzer Hut sitzt wie ein Helm auf dem Kopf. Sie trägt ein rabenschwarzes Cocktailkleid, hauteng, knielang, trägerlos. Mit einem tiefen U-Boot-Ausschnitt. Die Schultern liegen frei. Um Dekolleté, Schultern und Rücken zieht sich ein breites Band aus pechschwarzen, üppigen Rüschen. Ein glitzerndes Collier betont Hals und Busen. Im Hintergrund, vor einer Treppe, flanieren junge Männer. Paris am Nachmittag.
Da waren da auch Fußgänger. Da habe ich gesagt, Reste, Monsieur, Monsieur, Reste, komm so. Wo Reste? Und da kann ich ganz schön bestimmen.
1955, 2 Jahre vor seinem Tod, ist Christian Dior auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Seine Kleider sind immer opulenter geworden.
War ein sehr berühmtes Kleid. Ja, und ich hatte das ausgesucht, weil ich das so paradox fand, so ein Riesendekolleté. Aber die Rüsche eben, so eine monumentale Rüsche, dass man denkt, man wäre in einem anderen Jahrhundert.
Lucky heißt das selbstbewusste Star-Mannequin am Kleid von Dior. Frauen wie Lucky verkörpern ein neues Frauenbild. Ihre Grazie ist wohl kalkuliert. Sie sind kokette Verführerinnen.
Die Lucky, die gestaltete ihre Show. Nie gab es irgendwo irgendwann einen Star-Mannequin, welches so präsentieren konnte wie die Lucky. Also da hielt das Publikum, auch die reichsten Amerikanerinnen, den Atem an. So brachte sie die Robe und zeigte durch ihre Figur, durch ihre Wendungen, worauf es ankam, bei diesem Schöpfungsakt, den sie ja immer von Grund auf miterlebt hatte.
Lucky im Kleid von Dior ist eines der berühmtesten Fotos von Waldehut. 2008 warb das Plakat der Dior-Ausstellung im Kölner Museum für angewandte Kunst mit diesem Motiv.
Wenn ein Modefoto außerhalb seines Entstehungskontextes noch wirkt, noch einen beeindruckt nach Jahren, dann ist es ein gutes Bild.
Der Doyen der Modefotografie, F.C. Gundlach.
Wie ist es Waldehut gelungen, Luckys spöttische Eleganz auf Zelluloid zu bannen? Woran liegt es, dass dieses Foto über 50 Jahre nach seiner Entstehung immer noch fasziniert?
Soeben habe ich ihr gesagt, also ihre Arme stören mich. Und das in meinem Schulfranzösisch. So gehen die Stufen. Also wenn wir jetzt die Arme wegtun, wie machen wir das? Das Dekolleté muss ja schön ausgebügelt sein. Ich habe ja nicht in dem Sinn geblitzt, ausgeblitzt, dass Faltenfältchen alles weggedrückt wird durchs Licht. Ja, kriegen wir es hin. Also die langen schwarzen Milchlederhandschuhe nochmal schön glatt gestriffen. So. Die Arme mussten halt weg. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, Sie haben gar keine Arme mehr. Lucky, Sie haben gar keine Arme mehr. Verstecken Sie die doch einfach weg. So.
Noch heute. 5 Dekaden später fliegen die Hände von Waldehut, wenn sie beschreibt, wie das Foto entstanden ist.
Ich ihr vorgemacht, nee, lieber so oder so oder so. Und tatsächlich hat sie es hingekriegt, ohne dass es verkrampft gewirkt hat. Da habe ich ihr eben als Beispiel gesagt, jetzt wusste ich ja nur den Begriff Poisson, also Fisch. Aber so eine Meeresjungfrau oder... Aber da habe ich ihr das vorgemacht, wie im Wasser. Non, dans l'eau, peut-être. Also jetzt sind sie im Wasser. Also jedenfalls, sie hat das hingekriegt. Und vor allen Dingen der Ausdruck. Nein, kapriziöser. Und sie präsentieren sich. Das ist so originell. Niemand trägt so ein Kleid. Und sie tragen es.
Waldehut ist gefragt wie nie. Sie fotografiert für deutsche Modezeitschriften und Gesellschaftsmagazine. Sie fotografiert für die FAZ. Vogue will ihr einen Vertrag geben. Ihre Fotos aus der Pariser Zeit sind heute so begehrt wie damals. Und doch setzte sich der schwäbische Pragmatismus durch. Weil Vogue ihr keine Festanstellung garantieren konnte, sie nur für die Modewochen engagieren will, verzichtet Waldehut auf das leichte Leben in Paris. 1956 lernt sie ihren Mann kennen, den Architekturfotografen Karl-Hugo Schmölz. Sie ist beeindruckt von seiner schönen Gestalt, seinem Charme, seinen Manieren. Noch im selben Jahr heiraten sie. Die beiden gehen nach Köln, eröffnen das Fotostudio Schmölz und Hut. Marienburg, am Südpark. Eine bessere Adresse gibt es nicht in Köln. Ein schlichtes Haus aus Backstein, ein roter Würfel. Ein Gebäude, das das vornehme Marienburg durch seine reduzierte Form erzürnt. In den 60er Jahren gab es Nachbarn, die das Haus am liebsten wieder abreißen wollten. Hier lebten und arbeiteten Karl-Hugo Schmölz und Waldehut. Waldehut bleibt bei der Mode, fotografiert Markenartikel wie Einhornhemden oder Strümpfe der Firma Götz, arbeitet für die firmeneigenen Kataloge. Karl-Hugo Schmölz fotografiert Industriedesign, Autos, Waschmittel, Bücher. Für Daimler-Benz, Borgward, Audi, Vip und Henkel. Seine Kunden sind Dumont und Bertelsmann. Hugo Schmölz und Waldehut ergänzen sich perfekt. Sie sind aufregend, vermögend, glamourös. Bald zählt das Studio der Huts zu den ersten der Republik.
Ich kam also aus dem Taunus, ich kam vom Land und kam in ein Haus, wo man schon so die Kunst gespürt hat. Das bedeutet, also in dem großen Raum vor dem Studio, da kam man rein, da war der Holzboden weiß gelackt, da gab es eine rote Ledergarnitur, da war Playback im Raum, was ich vorher auch noch nie so gehört hatte, und das hat mich alles tief beeindruckt. Und dann habe ich gedacht, wenn du hier bleiben kannst und hier was lernen kannst, kann es dir nicht schaden.
Marlies Imhoff war als junges Mädchen Assistentin im Studio am Südpark. Die Models kamen aus Paris in den Kölner Süden. Man arbeitet bis spät in die Nacht, sucht nach Gegenentwürfen zum Mief der Adenauer-Republik.
Bei Walde war es so, dass bei den Aufnahmen auch immer irgendwo ihre Tiere mit dabei waren. Sie hatte immer einen wunderschönen Schäferhund und dann gab es noch eine Katze, und bei diesen Aufnahmen von Chamois oder von irgendwelcher Wäsche, dann strichen dann die Katzen um die Models, und dann war irgendwann das Nonplusultra auf dem Dia, weil die Katze im richtigen Moment an der richtigen Stelle entlang gestrichen ist.
Jedes Foto aus dem Studio Schmölz und Hut ist eine Inszenierung. Auch die Fotos, die zufällig entstanden sind, nach einer Fotosession für die Sous etwa. Waldehuts Foto von einem Mädchen, das eine Zigarette lässig zwischen den hell geschminkten Lippen hält, frech, lebensfroh, fordernd, steht da, im weißen Trenchcoat, vor dem kühlen Beton der Kölner Oper, die von Wilhelm Rippern gerade neu gebaut worden war. Aus erster Ehe hatte Hugo Schmölz drei Kinder, die Waldehut mit großgezogen hat. Sie hatte sich ein eigenes Kind gewünscht, wurde schwanger und verlor das Baby. Eine Wunde, die nicht verheilte. Ihre Kinder, so sagt sie leise und nicht ins Mikrofon, seien ihre Fotografien. Ein Leben ohne Kamera konnte sie sich nicht vorstellen. 1986 stirbt Hugo Schmölz. 30 Jahre lang waren sie verheiratet. 30 Jahre lang haben die beiden gemeinsam gearbeitet.
Da sagte er, ein paar Wochen vor seinem Tod, weil es war nicht eine Minute langweilig mit dir.
Noch heute lebt Waldehut im Haus am Südpark. Das gemeinsame Haus gehört ihr nicht mehr. Nach dem Tode ihres Mannes hat sie es verkaufen müssen, ebenso wie das Ferienhaus oberhalb von Monaco. Es gab Steuerforderungen, Nachzahlungen. Waldehut wollte rein künstlerisch arbeiten. Für viel Geld finanzierte sie Ausstellungen. Fotografierte Gläser, Töpfe, Pflanzen, einen weißen Schäferhund im Wald. Doch der große Erfolg bleibt aus. Statt der Belle Etage bewohnt sie jetzt die ehemaligen Laborräume im Souterrain. Auf dem mit Zetteln, Briefen, Fotos und Zeitungsausschnitten überhäuften Schreibtisch steht ein Foto ihres Mannes. Wenn sie es anschauen will, muss sie die Schreibtischlampe einschalten. In die ehemalige Dunkelkammer fällt auch am Tag nur wenig Licht.
Wenn man auf den richtigen Windhauch wartet, das Licht ist gut, alles gut. Jetzt muss nur ein Wind kommen. Lieber Wind, komm. Und der Wind kommt. Man muss ganz schnell sein, man muss immer schnell sein. Weil das kommt nie wieder, kein Augenblick kommt wieder. Selbst wenn man mit Kunstlicht arbeitet, man kann nicht wiederholen, wenn es ein Bild ist, wo man also in höchster Erregung ist. Und so halt geht es mit dem Fotografieren. Man muss teils sehr schnell sein. Man muss auch warten können. Das kann ich auch.
100 Mal hat Waldehut ein Fenster in ihrem Haus in Seborga in Italien fotografiert. Zu anderen Zeiten in einem anderen Licht. 100 ungelesene Briefe nennt sie den Zyklus. Ein einfaches Holzfenster in braungrauen Tönen. Ein Fensterladen, wie ihn der Süden kennt. Schattenspiele. Licht. Eine Gardine, die auf jedem Foto neue Falten wirft.
Also ist es so ein Klang. Und Fotografie besteht ja aus Tonstufen, Klangstufen, Graustufen und Farbstufen.
Waldehut ist die Meisterin des Augenblicks. Sie folgt mit ihren Fotos den Spuren, die die Zeit hinterlassen hat. Aber die hungrigen Besucher der Vernissagen wollen andere Fotos sehen. Keine Erbsenschoten, keine Strohballen, keine Gläser im Schaumbad. Waldehut ignoriert die Gesetze des Marktes. Sie will als Künstlerin anerkannt werden. Sie pfeift auf das Urteil der Auktionshäuser, geht keine Kompromisse ein.
Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, habe ich mir immer gesagt. Und den schönen Spruch von Hölderlin, wo aber Gefahr ist, nicht droht, ist, wächst das Rettende auch.
Eigentlich mag ich sie sehr gerne.
Horst Gläser verwaltet heute das Waldehut-Archiv.
Ich mag sie sehr gerne dafür, dass sie so lebendig und streitsüchtig ist, wie sie ist. Ich mag sie sehr gerne dafür, dass sie sich nichts gefallen lässt. Ich mag sie sehr gerne dafür, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Und all diese Sachen, wo man normalerweise sagt, jemand mit 85 oder 86 Jahren, der sollte manchmal ein wenig ruhiger werden, ist eigentlich das, was ich wirklich an ihr mag. Und ich glaube auch, dass die Sensibilität, die sie in den Fotos zeigt, die sie in den 50er Jahren gemacht hat, dass das auch das ist, was übrig bleiben wird an ihr.
Es wird schon weitergehen. Irgendwie. Auch wenn die kalten Winter in der Dunkelkammer oft nur mit dicken Decken und heißem Grog auszuhalten sind.
Ich liebe halt eher Improvisiertes und nicht so Perfektes, Steriles. Es muss zünden. Wie bei der Liebe. Kann man nicht wollen. Jetzt mal schön heftig lieben. Wenn es nicht kommt, nicht da ist, dann zündet es nicht. Mit noch so viel Glühfäden oder was weiß ich oder von der Vernunft her.
Eine kurze Geschichte von Waldehut und der Schleife von Dior. Ein Feature von Simon Hamm. Es sprachen Helene Grass, Hans Schulze und Jörg Löw. Technische Realisation Rudi Stückrath und Martin Kopinjuk. Regieassistenz Sven Töniges, Regie Frank-Erich Hübner. Redaktion Gisela Korfes. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009.